Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Hallo, liebe Triathlon-Querbeet-Community. Schon wieder ist eine Woche rum. Schon wieder gibt's heute was auf die Ohren. Schon wieder gibt's, anders formuliert, nee, es gibt zum 292. Mal was auf die Ohren. Weil heute nehmen wir die Episode 292 auf. Und wenn ihr euch erinnert, was am Wochenende war, dann werdet ihr euch auch erinnern, was letztes Jahr an diesem Wochenende war. Ja, da findet immer am 1. Juli Wochenende Rot statt. Und wir möchten heute auch mit euch gerne über Rot sprechen. Und dazu hole ich mir erstmal die Anine ans Mikrofon. Hallo Anine, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen Henning. Hallo liebe Community, guten Morgen.
Du warst ja im letzten Jahr, bist du ja zu uns dazugestoßen. Das war im September. Und ich hatte eben gerade gesagt, im letzten Jahr hatten wir auch so ein Rot-Flashback gemacht. Mhm. Damals hatte das der Michael und der Vedat gemacht. Mhm. Und die Neuerung zum Rot-Flashback ist eigentlich jetzt, dass wir beide das machen und wahrscheinlich auch über andere Erfahrungen und mit Sicherheit auch über ein anderes Rennen berichten werden. Mhm. Wollen wir ja, das so tun?
Jahr, ja, das machen wir. Lass mal gleich voll reinsteigen. Hier so als Passiv-Podcast, weil man muss sagen, weder ich bin gestartet, noch du bist gestartet, Henning. Ich war vor Ort und Henning war, wie viele andere, an diesem wunderschönen Tag vor seinem Bildschirm geklebt, um das Rennen zu verfolgen. Ich habe noch nie eine Langdistanz gemacht, wie ja ihr alle wisst. Da habe ich auch wirklich immer noch gar kein Problem mit, auch nicht, nachdem ich jetzt diese Langdistanz angeschaut habe. Henning hingegen war schon mal Athlet in Rot und letztes Jahr war ja weder zumindest Teil einer Staffel.
Genau.
Ja, Leute, also ich sag's euch, die Zeiten jetzt zwischen Frankfurt und Rot, die sind gerade als Trainerin echt immer noch anders intensiv als sonst im Jahr. Und ich habe mich gefreut, nach Rot zu fahren. Ich habe da so eine mehr oder weniger schnelle Nummer draus gemacht, eine schnelle Nummer mit einem langen Tag. Ich bin da sehr kurzfristig angereist. Dieses Jahr ohne meine Kinder, da hat mein Mann drauf aufgepasst, das habe ich sehr dankbar angenommen. Und dann konnte ich mich da voll auf meine Athleten konzentrieren. In unserem Fall war das so, dass da tatsächlich nur ein Athlet gestartet ist, der aber eine sehr ambitionierte Aufgabe sich gestellt hatte für dieses Rennen und seine erste Langdistanz. Da kann ich euch vielleicht noch ein bisschen drüber berichten.
Ja, da muss ich jetzt gleich rein. Also sehr ambitioniert und erste Langdistanz. Mhm. Da frage ich gleich, was heißt denn das, sehr ambitioniert?
Naja, es sollte eine Zeit um die 9 Stunden werden.
Das ist dann, also es gibt ja so die klassischen Sub-9.
Naja, ich weiß nicht, ob das so klassisch ist. Also es gibt so ein Projekt, dieses Sub-9, Sub-10.
Ja, ja.
Da haben so ein paar Boys and Girls sich eine nette Idee überlegt und sind da auch, also die habe ich auch getroffen und gesehen.
Ja.
Mein Athlet wollte, also das ist ja so eine magische 9 Stunden. Ich weiß nicht, ich habe da mittlerweile so geteilte Haltungen und Meinungen zu, aber es sollte um die 9 Stunden werden, ja,
okay,
bei uns.
Cool. Und das beim, also der hat aber, wenn ich jetzt da einfach so ein bisschen interessiert halber frage, der hat natürlich auch schon eine gewisse Triathlon-Vergangenheit. Er war praktisch aus der Perspektive Age-Gruber, war er der Rico Bogen sozusagen, was der Rico bei den Profis war.
Ja, wenn du das so hochhängen willst, dann kann man das so sagen. Ja, man muss sagen, es war seine erste Langdistanz und eine Ansage beziehungsweise sich selber eine Vorgabe zu machen, um die 9 Stunden für eine erste Langdistanz. Alle, die hier zuhören, wissen, was das für ein Brett ist, was das für Druck aufbaut und was das vor allen Dingen für alle Beteiligten, nicht nur ihn selber, auch irgendwo bedeutet. Und ich war da als Trainerin involviert und wir haben ihn ins Ziel gebracht mit einem Support von 4 bis 6 Leuten, die aus meinem Athletenstab kommen, plus die Supporter, die er noch mitgebracht hatte aus der Örtlichkeit, von wo wir hier kommen. Er kommt auch aus München. Und es war ein Kraftakt, das muss ich schon sagen.
Wenn wir jetzt da so einsteigen, und wir wollen ja auch so ein bisschen über die Stimmung, bevor wir jetzt vielleicht über die allgemeine Stimmung reden, die in Rot du auch wahrgenommen hast, vielleicht nutzen wir nochmal die Gelegenheit, weil wir jetzt da gerade bei deinem Athleten sind. da gab es ja auch Stimmungen, also von dir als Trainerin, auch als Supporterin, auch von den anderen. Wie hast du das jetzt so für dich wahrgenommen? Weil du warst ja wahrscheinlich, wenn jemand seine erste Langdistanz macht und so eine Ansage macht, dann hast du ja auch als Trainerin irgendwie ja auch eine Anspannung. Haben wir alles richtig gemacht? Klappt das? Wie entwickelt sich praktisch das Schwimmen zum Laufen, zum Radfahren, zum Laufen? Erzähl mal, wie hast denn du dich gefühlt dabei?
Ja, danke der Nachfrage erstmal. Ich war eigentlich voller Vorfreude, bin ich da hingefahren, dann haben wir noch eine letzte Rennbesprechung gemacht und dann kommt dieser Morgen, wo dann alle zwischen 4 Uhr und ich weiß nicht was, wann sie halt meinen aufstehen zu müssen oder dann eh schon wach sind und dann kommt das Gewusel in dieser Wechselzone und dann geht's eigentlich los. Ich glaube, in dem Zeitpunkt realisiert jeder, der das auch das erste Mal macht, okay, jetzt wird's ernst, jetzt kann ich hier nicht mehr, eigentlich nicht mehr raus aus der Nummer. Und ich muss sagen, ich war jetzt nicht aufgeregt oder nicht so aufgeregt. Ich war nicht nervös, ich war irgendwo angespannt, weil dieses Feeling und diese Musik, die da morgens und diese Countdown-Stimmung, die da rübergebracht wird in Rot und der hat die Töne, der dann ja da spricht und so, wenn man dann 3-4 Mal da gewesen ist, dann ist das irgendwie sowas wie, ja, man ist das gewohnt und man kann eigentlich gar nicht anders als jetzt aufgeregt und angespannt sein, also ob man jetzt Trainer oder Athlet ist. Würde ich mal behaupten.
Dann ist es ja meistens schon mal gut, wenn man, ich sag mal, morgens alles gerichtet hat, hat ein gutes Gefühl und darf endlich, und da gibt es ja auch Stadtwellen, und darf endlich ins Wasser gehen, also praktisch in den Kanal. Und dieses Mal durfte man ja etwas lockerer ins Wasser gehen, weil man hatte ja keine Schale um sich herum. Also Neopren war ja woanders da, also nicht im Kanal. Was waren dann so deine ersten Reaktionen, als der Athlet aus dem Wasser kam? Alles im Plan? Alles gut gelaufen beim Schwimmen?
Ja, das Schwimmen, das hat er recht gut gemacht. Was man immer ja nicht weiß, ist, wie war das Schwimmen jetzt wirklich? Ne? Welche Situationen sind entstanden und so? Aber man ist dann schon ein bisschen erleichtert, wenn jemand, also er ist auch so ein bisschen klassisch, so okay, Schwimmen ist nicht sein Steckenpferd, dann war das ohne Neo. Also ein sehr, sehr ehrliches Schwimmen, wie ich finde. Wie kommt er aus dem Wasser? Okay, er sitzt auf dem Rad, gut, abgehakt, das haben wir geschafft. Und dann gibt es ja diese Situation, wo man dann von der Wechselzone oben auf diese Brücke kommt. Wenn man ihn da dann sieht oder den Athleten da sieht, dann weiß man, okay, jetzt geht's richtig los. Und da ist schon so eine gewisse Erleichterung. Und ab dem Zeitpunkt ist man eigentlich überwiegend am Navigieren. Wie komme ich hier mit allen zu den richtigen Posten? Wohin? Wir hatten das dann auch mit Special Needs Race Nutrition bestückt. Und das hat aber super geklappt. Also die ganze Verpflegung auf dem Rad hat also in puncto Übergabe wirklich gut funktioniert. Und das gibt natürlich als Trainer schon irgendwo doch eine Sicherheit, weil wir wissen das alle, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass die Verpflegung, die, ich nenne das jetzt mal schon eher vierte Disziplin ist, ohne die du da einfach sonst aufstehst oder anstehst.
Ja, ja. Das heißt, weil du ja sagst, navigieren. Du hast ja bestimmt, oder ich vermute mal, du hattest einen Fahrer dabei.
Ja, ich hatte ein Fahrrad dabei, ein Stadtrad, mein ganz normales Stadtrad, was aber so einem Gravel ein bisschen gleicht. Also das ist auch notwendig, ne, für alle, die das wissen. Man fährt da ja nicht Larifari auf der Straße rum, sondern über Baumwurzeln, durch den Sand, auf diesen Kieswegen und so. Aber also ich bin seit meinem letzten Trainingslager, glaube ich, keinen Tag so viel Rad gefahren wie am Sonntag. Das hatte auch...
Genau, das wär meine Frage gewesen. Ich frage jetzt nicht nach der Durchschnittsleistung, aber sag mir mal, wie viel Kilometer du grundsätzlich am Sonntag, also komplett Sonntag, vom Start bis zum Finish, wie viel Kilometer du unterwegs warst?
Du, ich habe keine Uhr mitlaufen lassen.
Ah, okay. Also du, wenn du es abschätzen würdest.
Ich müsste meine Kollegin fragen, die mit mir das Ganze gemacht hat und gefahren ist, aber also 50, 60 Kilometer waren es bestimmt. Wahnsinn. Wir sind auch noch heuer raus, noch nach Büchenbach gefahren, aber selbst das haben wir uns nicht geschenkt. Ja. Also das war aber schön. Also ich fand das total angenehm. Echt super.
Ja, und natürlich ist es aber auch, ich sage mal Folgendes, wenn je schneller der Athlet oder die Athletin unterwegs ist, desto anspruchsvoller werden ja auch plötzlich diese 50 bis 60 Kilometer.
Genau, verfahren muss man sich nicht unbedingt. Ich Rotsee bei dem Triathlon gestartet, bei dieser bei dieser kleineren Veranstaltung. Und da habe ich mich dann als Athletin warm gefahren und ich habe mich da verfahren. Ich dachte mir, alter Scheiße, wo bin ich hier? Ich kannte mich natürlich nicht aus, Google Maps, nichts, kein Komoot, gar nichts. Und dann bin ich da irgendwelche Straßen lang geknallt mit der Angst, ich komme nicht rechtzeitig zum Start. Aber das, das ergibt sich so ein bisschen durch die Streckenführung und Pläne und ein bisschen Google Maps und so. Und letztendlich haben alle auch so ein bisschen die gleichen Wege. Es gibt mittlerweile auch so einen App-Tracker für Zuschauer, welche Wege man geht und welche abgesperrt sind und so. Das ist schon sehr durchdacht.
Ah, okay. Hat es funktioniert mit diesem App-Tracker?
Ich habe den nicht benutzt.
Ah, weil ich hab Stimmen gehört. Und eine Frage an euch da draußen, die vielleicht dort waren oder diese Erfahrung gemacht haben oder auch mal gehört haben, gerne mal Bezug nehmen drauf. Ich habe von zwei Leuten gehört, dass dieses Athletentracking muss so überlastet gewesen sein, dass teilweise, also von der einen Person, die hat null Informationen gehabt, wo der Athlet ist.
Ja, das kann ich auch sagen. Es hat bei mir auch nicht immer funktioniert. Und wenn man dann zu dritt nebeneinander steht und alle starren auf ihr Handy und machen immer Refresh mit dem Browser, dass oder mit der App, dass die App funktioniert, das ist schon ein bisschen mühsam. Aber ich muss sagen, man muss dann auch ein bisschen bei der Realität bleiben. Ja, also wir sitzen da irgendwo im Gacko manchmal. Und da willst du dann super Breitbandinternet haben. Also das ist dann halt einfach nicht, ne?
Geht dann halt natürlich auch nicht. Ja, ja, das stimmt. Und jetzt kommt ja das spannende Laufen. Du hast ja auch gesagt, in Büchenbach hinten am kleinen See gewesen, die Runde wahrscheinlich verfolgt, wahrscheinlich auch im Kanal gewesen. Irgendwann kommt man ja von Büchenbach, so hat es ja auch dann bei Sam Laidlaw geheißen in der Berichterstattung. So, jetzt geht's endlich abwärts, also nicht mit seiner Leistung, die war ja vorher schon etwas schwierig, aber es geht ja abwärts Richtung Rot wie hast du dich gefühlt? Und die anschließende Frage war dann, also kurz vor der Finishline, nach der Finishline, wie hast du dich gefühlt? Was war so ein bisschen die Zeit und was war deinem Athleten so seine erste Reaktion nach dem Finish?
Also wir sind, um das jetzt mal bei Büchenbach noch weiterzuführen, das ist ja dieser letzte Loop, den man dann hinten raus macht, der auch nochmal entsprechend kopiert ist. Und für uns war das so, als er dann bei Kilometer 37 wieder lief, noch lief und weiter lief, wusste ich, okay, der kommt ins Ziel. Also war ich irgendwo erleichtert. Wir sind dann da auch noch, soweit es ging, eben mit dem Fahrrad dann Richtung Rot weiter mitgerollt. Und das war insofern sehr stimmungsvoll, als dass man da schon wirklich gezeichnete Gesichter sieht von Athleten und Athletinnen. Aber auch, weil dann, also die Wettersituation war so, dass es da wirklich reindrückte und es kam immer mal wieder so Fizzle aus den Wolken raus, was eigentlich sofort verdunstete auf diesen heißen Körpern. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass dann wirklich so diese Wolkenszenarien, es war so zwischen dunkel und hell und immer wieder dieser Wind, der so vor Gewittern auftritt, aber es regnete nie richtig. Und zu dem Zeitpunkt in Büchenbach, wo mein Athlet bei Kilometer 37 war, fing es dann an zu regnen, was dann wie so eine kleine Kältedusche war. Und gleichzeitig fing es an zu donnern. Mit dem Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, er hat es geschafft, kam der Donner und es war irgendwie so, ja, fast schon ein bisschen, Armageddon. So, ja, so ein bisschen war das. Und es war aber irgendwie geil, weil es geht dann da auch so durch so, also ihr wisst das auf der Straße, ein bisschen so durch den Wald und so. Es war eigentlich schön. Also, wenn man nicht leiden musste, war es schön.
Also, eine schöne Atmosphäre sozusagen, was du da beschreibst, oder?
Ja, also mir hat das, wie gesagt, Spaß gemacht. Und dann rollt man nach Rot rein, stellt man dann die Fahrräder da vor diesem unfassbaren Expo-Gelände ab und sucht sich dann da seinen Weg ins Stadion. Und dann haben wir ihn tatsächlich auch noch einlaufen sehen dürfen. Und dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, gehört die Zeit eigentlich dem Athleten und seiner Familie. Also ich habe mich dann da zurückgenommen und habe dann auch ein paar Sachen besprochen. Und dann habe ich es auch nach Hause gepackt. Genau.
Ja, oft ist es ja so, dass man, ich sag mal, als Trainer, als Trainerin ja auch ein bisschen dann so in eine Analyse reingeht. Also ich habe so eine Situation gehabt, ich hatte einen Athleten, der ist Ironman Austria gestartet Und der war super happy und nach 3, 4, 5 Tagen kamen so ein bisschen ein paar Fragezeichen. So, jetzt deswegen die Frage, hat er die Ambition erfüllt, die er sich selbst gestellt hat?
Also die tatsächliche Zeit, die er sich mal erwünscht hatte, die hat er nicht geschafft. Davon haben wir aufgrund von den Vorbereitungen, die wir hatten, auch schon deutlich vor dem Rennen einfach Abstand genommen, weil das nicht mehr realistisch war.
Ja, ja, gut.
Und ich kann das ja mal sagen, also er hat einen 9:56:18 gemacht.
Ja.
Und also cool. Wenn man weiß, wie er da hingekommen ist, dann ist das eine absolut sehr respektable Zeit.
Absolut.
Also und weil du jetzt das sagst, Nachbesprechung, ich habe jetzt auf die Nachbesprechung im Moment noch verzichtet. Wir haben heute Dienstag.
Ist er neu, ja, ja.
Ja, und habe auch bewusst darauf verzichtet, um mich selber erstmal zu sortieren. Ich muss sagen, das ist schon ein sehr emotionales Event. Es ist ein sehr langer Tag für alle. Ich muss hier eigentlich erstmal ehrlich gesagt wieder klarkommen, bevor ich irgendwas sagen kann.
Ja,
was man festhalten kann, ist, er kann sehr stolz auf sich sein und ich hoffe, er ist es auch. Und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass wir, wenn man sich immer wieder fragen darf und muss, wie sind wir da hingekommen, wo haben wir angefangen und wie ist es letztendlich ausgegangen, war das doch ein absoluter Erfolg. Ja,
ja, ja. Also, nee, das Wichtige ist ja, man darf ja nicht nur alles an dem festmachen, was letztendlich das Resultat war. Es passieren ja auch viele Sachen auf dem Weg zur Stadtlinie. Es passieren sehr viele Sachen auf dem Weg von der Stadtlinie zur Finishline. Und da gibt es vieles, vieles Positives, was man erlebt und was man mitnehmen sollte, was oft viel, viel mehr wert ist, wie diese reine Endzeit, die man an diesem Tag halt erreicht. Und deswegen wunderbar.
Total, total, Henning, das bin ich absolut bei dir. Und ich habe auch das Gefühl, so von der Stimmung her, die Menschen starten da auch, weil sie genau das erleben wollen. Also ich glaube, die meisten starten da wirklich, um das mal erlebt zu haben, weil dieses Event ja auch nun einfach mehr als, das ist ja einfach, ein legendäres Event. Alle Worte dafür wurden ja schon verwendet. Und dieses Mal dabei sein und auch auf das Hinarbeiten, also das kommt rüber, dass die meisten oder ich würde mal sagen, die Vielzahl der Athleten, die da alles ab 10 Stunden ankommt, macht es deswegen. Und das ist auch vollkommen berechtigt, weil also diese Stimmung da an dieser Lände, an dieser Laufstrecke, an diesem Dreieck, also man kann sagen, es ist ein riesiges Chaos oder eine riesige Schlacht oder eine riesige Party und irgendwie ist es, je nachdem, wo du stehst, alles auf einmal.
Ja, ja, ja. Nee, also auch aus der Perspektive, wenn man am Montag auf Insta mal reingeschaut hat, was Profis, die teilgenommen haben, zu dem Thema Rot Challenge posten, dann musst du eigentlich sagen, also nur in der Zusammenfassung, Rot ist das geilste Triathlon-Event auf der Langdistanz in der Welt. Weil wenn du das nicht zu diesem Schluss nicht kommst, müsstest du eigentlich sagen, alle Profis lügen. Also was die da als Begeisterung da raushauen, das finde ich schon recht cool. Und das beschreibt ja auch das, was du jetzt so ein bisschen vor Ort als Stimmungswiedergabe gegeben hast.
Ja, 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 klar. Also die werden da jedes Jahr ihrem Ruf gerecht. Ich muss aber mal, die anderen Veranstaltungen in Schutz nehmen. Die machen auch Bock. Also ich habe, wie gesagt, nie eine Langdistanz gemacht, aber einige begleitet und also man kann auch woanders hinfahren, um das Erlebnis zu haben. Aber also ich weiß nicht, wie viel davon wirklich wahr ist, wie viel davon Marketing ist etc. pp. Aber was auch noch eindrucksvoll ist nach dem Event, also ein Teil meiner Athleten will natürlich nächstes Jahr auch starten und die stehen dann am Montag ab 3 Uhr in einer Schlange, die sich bis zu 2 Kilometern, glaube ich, erstreckt hat, um einen Startplatz zu bekommen für nicht wenig Geld. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da gehe ich nicht mehr mit. Also das ist mit meinen Werten, Vorstellungen, das packe ich nicht.
Ja.
Das würde ich nicht machen.
Ja, ja. Aber ich habe die Schlange dann auch gesehen und es war ja so eine Schlange. Dann sind die dann vom Veranstalter die Schlange abgelaufen und haben wahrscheinlich diese, ich nenne es jetzt mal Gutscheine, ich weiß, Rot kostet Geld, aber diese Karten übergeben, wo man sich dann halt praktisch fürs nächste Jahr anmelden konnte. Mhm. Und ich stelle mir das jetzt mal so vor, ich glaube, dass wenn man in Rot gestartet ist und möchte im nächsten Jahr wieder starten, kann ja so sein, weil da gibt es ja auch Wiederholungstäter. Ich könnte mir erstens nicht vorstellen, dass ich mich als Wiederholungstäter fürs nächste Jahr gleich wieder anstelle oder halt auf den Stuhl hinsetze und warte auf den nächsten Morgen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, mich grundsätzlich so anzustellen. Also ich habe ja eine Athletin, die hat ein Ziel, also ein perspektivisches Ziel, 2029, dann im Alter von 40 Jahren diesen Wettkampf zu machen. Und dann sagt sie, ja, um sicher eine Karte zu bekommen, muss ich mich anstellen. Und mein erster Gedanke für mich persönlich war, ich würde mich nie anstellen. Also ich kann das einfach nicht. Es ist mir echt zu blöd. So mein erster Gedanke war dann, dann kaufe ich mir halt eine Charity-Karte, die halt deutlich mehr Geld kostet. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Wert, den man haben musste. Deswegen sage ich, auf der einen Seite ist es ja schon eine Faszination, dass da Leute bereit sind, für den Start im nächsten Jahr sich anzustellen. Klar, gibt es ja auch bei Konzerten von Top-Künstlern, Künstlerinnen, wo du unbedingt dabei sein willst. Aber ja gut, ich bin da wie du, ich könnte das nicht. Kann das einfach nicht.
Ja, also Respekt, Leute, dass ihr das gemacht habt. Wo ein Wille ist, wird irgendwie ein Weg gefunden, so ungefähr. Also ich finde es, naja, ich weiß nicht. Sei jedem gegönnt den Weg, den er findet nach Rot. Man kann ja auch einen Startplatz gewinnen oder so. Aber also es schreibt einfach Geschichten. Ist schon toll. Also ich finde, Sport ist schon toll. Ja. Muss halt jeder für sich selber entscheiden.
Als ich das erste Mal in Rot gestartet bin, 2015, da hatte ich ja auch einen Startplatz gebraucht, geht ja nicht einfach so. Und ich habe dann damals bei dem ersten Online-Aufruf mitgemacht. Und ich weiß noch ganz genau, dass in 49 Sekunden das Ding vorbei war. Und ich es aber geschafft habe, innerhalb dieser 49 Sekunden einer dieser, weiß nicht, ersten 1000 Plätze zu bekommen. Und ich weiß noch ganz genau, was das dann für ein mega Gefühl war, den Startplatz zu haben, weil zum Hintergrund, ich wollte unbedingt meine erste Langdistanz in Rot machen, 2015. Und ich persönlich habe ja erst 2013 mit dem Triathlon begonnen. So, und ich komme ja dann als Quereinsteiger Radfahren und bin viel Rad gefahren. Also Ausdauersport war okay. Und dann habe ich mir so einen Plan gegeben, 2013 drei Olympische, 2014 zwei Mitteldistanzen und 2015 die erste Langdistanz. Und die musste in Rot stattfinden, weil ich im Vorfeld schon 8-mal in Rot war, weil ich dort immer an einer Staffel als Radfahrer teilgenommen habe.
Verständlich.
Und du kriegst dann diese Stimmung mit. Und selbst in der Staffel, wo du natürlich auf der ersten Runde als Radfahrer etwas später an den Solarer Berg kommst, ist das halt einfach ein Gefühl, wo du sagst, mein Gott, warum ist denn hier so kalt, wenn du den Solarer Berg hochfährst? Und du hast da einfach pure Emotion, pures Adrenalin. Oben fällst du beinahe vom Rad. Und so ging mir es jetzt auch am Sonntag, als ich halt alle, die da den Solarer Berg hochgefahren sind, also es war ja am Anfang die Profis und dann war alles zu und dann saß ich vorm Fernsehen, mir wurde wieder eiskalt. Also ich versuche es mal so zu beschreiben, wenn man einmal dort war und hat das so erlebt, du erlebst es praktisch auch online wieder, weil du halt genau weißt, was dort passiert und das finde ich so faszinierend. Also deswegen, und da bin ich auch wieder bei dir, natürlich hat jeder Wettkampf und jede Veranstaltung eine Faszination, ja vielleicht eine andere, aber auch für dich persönlich hat es ja irgendwo Momente, wo du dich einfach erinnerst und wenn du das dann auch mal wieder am Fernsehen wahrnimmst, ist das dieses Momentum von damals einfach wieder da und du weißt genau, was die jetzt da alle mitmachen. Und das finde ich echt super.
Ja, das ist auch das, warum wir das machen, oder? Damit wir uns spüren, damit wir merken, aha, ich habe eine Grenze von mir überschritten, die so emotional war, dass es einfach im Gedächtnis bleibt. Und das ist Das war, womit auch, glaube ich, der Werbeslogan zusammenhängt, Create Memories, und das bestätigt das einfach total. Und das haben die voll raus. Also in dem Solaraberg war ich auch. Ich war da tatsächlich auch das erste Mal. Ich konnte ja, man kann das ja nur sehen, wie die Athleten da durchfahren. Das muss schon ein tolles Erlebnis sein, was man einfach als Triathlet sicher mal gemacht haben muss, ja.
Und wie gesagt, ich meine, der Großteil aller Zuhörer wird wahrscheinlich auch eher am Fernsehen das verfolgt haben. Und da gab es ja auch zwei ganz tolle, ich sag mal, Übertragungen, also Livestreams, einmal von...
Ja, wie war das denn? Weil es waren einige, die haben wirklich, wenn es Internet gab, den Livestream parallel angeguckt. Davon habe ich persönlich tatsächlich gar nichts mitbekommen. Ich kann jetzt die Ergebnisliste angucken, aber wie war das dann am Stream? Wie ist denn da vorne, wie ist denn gelaufen?
Also ich sag mal, erstmal nochmal auf diese zwei Streams einzugehen. Gab ja Bayern 3 und es gab den Challenge Rot YouTube Channel. Und dieser Challenge Rot YouTube Channel war ja besetzt mit den Moderatoren Belinda Granger und Sebastian Kienle. Und das fand ich ja echt eine Top-Besetzung. Und das Schöne, da gab es ja immer mal Gäste, die immer mal reingekommen sind, so wie die Laura Philipp kam da mal rein. Und was ich besonders toll fand, ist einfach, wie informativ neben dem Rennen so eine Übertragung ist. Was du da alles hörst, was du da alles erfährst im BR3-Sport. Die haben ja auch mal, das hat ja, wer war das? Der Tobias Barnasoy, glaube ich, von BR3, der ja, glaube ich, sonst die
Ski-Übertragung
macht. Und Kletterevents und der Timo Bracht. Und beim Timo ist ja auch sehr, sehr viel Know-how da. Hat ja auch Rot, glaube ich, 2014 gewonnen. Und dann war das halt auch immer angereicht. Da kam mal Anne Haug vorbei. Dann war, du hast vorhin dieses Thema vierte Disziplin, Ernährung angesprochen. Dann war die Caroline Rauscher da. Dann war, wie heißt er, glaube Ben Wessels, der Trainer von Patrick Lange und Caro Pole da. Und die haben dann auch so über das Thema Training und Inhalte und warum und das jetzt Patrick leiten gerade wird, weil er ja da beim Radfahren immer so ein bisschen die Lücke größer wurde. Naja, und das finde ich natürlich rein informativ, natürlich unabhängig von dem, was jetzt auf dem Livestream im Sport passiert. Das finde ich schon ein super Rundum-Paket zum Thema Sport, Triathlon, Livestream, Information. Also kann man sich, finde ich, weil man den Menschen, die dort anwesend sind, zu denen hat man ja, die kennt man ja so von früheren Übertragungen, weiß, was sie gemacht haben. Und da hat man auch ein wirklich großes Vertrauen, was sie da sagen. Also das fand ich unglaublich, unglaublich informativ.
Ja, prima. Das ist toll, dass das...
Kann natürlich überhaupt nicht die Stimmung vor Ort ersetzen, aber weil eine Stimmung, du kannst ja im Hotspot 1, 2, 3 und 4 kannst irgendwo ein Special Need und Personal Need dem Athleten übergeben. Da hast du ja eine ganz andere emotionale Bindung zu diesem Wettkampf. Aber wenn du jetzt einfach mal dich der Wettkampf interessiert, der Sport, und das ist Grundvoraussetzung, um 8,5 Stunden Übertragung durchzustehen, das ist Grundvoraussetzung, dann finde ich das echt klasse, was in diesem Sport gemacht wird und auch diese Übertragung, dass man dem so ein Wert beimisst, weil da bleibt einfach unheimlich viel hängen. Da kannst du auch als Athlet, der da jetzt mal zuschaut, auch einiges mitnehmen und lernen. Das finde ich echt klasse.
Ja, das ist mittlerweile wirklich Infofernsehen. Weißt du, was cool ist für die Triathlon-Family, nämlich? Du kannst dich wirklich entscheiden, fährst du nach Rot oder musst du oder möchtest du zu Hause bleiben? Und du hast trotzdem das Gefühl, du bist dabei. Also diese Konstellation des Informationsfernsehens für diesen Sport, erstens ist das für den Sport total gut. Und zweitens hast du dann wirklich das Gefühl bekommen, du hast nicht so in Anführungszeichen was verpasst. Also das ist ja auch was jetzt seit deinem Start zum Beispiel entstanden ist in den ja mehr oder weniger über letzten 10 Jahren, dass man das so hinbekommt, dass man auch wirklich seinen Sonntag vor dem Fernseher verbringt weil dann da die in Anführungszeichen Nasen von früher, die auch irgendwo was mit ja deiner oder ja unserer Zeit zu tun haben, die neue Generation unterstützen und gleichzeitig irgendwie alle mit im Boot sind und wir dann in dieser Triathlon-Familie ja doch wieder irgendwo zusammenrücken. Also ich muss sagen, die Emotionalität, die kommt dann da auch schon wirklich gut an. Also das ist dann wirklich gutes Informationsfernsehen beziehungsweise auch Information über den Sport und das ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist ein Riesenkraftakt und auch eine Leistung von den Medien letztendlich oder der Durchsetzung, dass diese Übertragungsrechte überhaupt stattfinden. Ich denke, da hat die Challenge Rot selber auch einen großen Anteil dran. Und das ist einfach für unseren Sport wahnsinnig cool. Ja. Richtig cool.
Ja, ja. Und ich glaube, der Timo Bracht war das, wo du das dann gesagt hast, passt auch ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Ja, einmal Triathlon, immer Triathlon. So nach dem Prinzip passt ja auch zu diesem Thema einmal Triathlon, Athlet, irgendwann wird man vielleicht oder macht man immer weiter, irgendwann wechselt man vielleicht die Distanzen entweder höher oder also rund oder kürzer oder länger, oder man wird vielleicht hat mal eine Coach-Ausbildung und unterstützt Athleten, und deswegen, oder man macht mal Podcast über Triathlon. Also deswegen einmal Triathlon, immer Triathlon. Und Was auch super cool war am Solara Berg, wurde dann Andreas Niedrig interviewt.
Ja.
Und der hat ja vor Emotionen, hat ja der gestrahlt oder gesprudelt oder, also es war ja faszinierend. Und der hat dann ja auch gesagt, wir hatten ja Andreas Niedrig und sein Sohn war ja mal zu Gast bei Vedat, bei uns hier im Podcast. Und die haben ja auch jetzt, ich glaube, jetzt 3 Triathlons schon zusammen gemacht. Und dann hat er ja auch einen rausgehauen nach dem Prinzip, naja, und nächstes Jahr werde ich auch wieder hier sein. Also lässt irgendwie niemand los. Und ich sage das ganz ehrlich, dass mich bei dieser Übertragung und da, was ich da alles so für mich erlebt habe und auch die Erinnerung, und ich habe mich bei was ertappt, was ich, glaube ich, schon längst gedacht habe, habe ich schon längst weit weggelegt. Naja, eigentlich wäre das nochmal geil. Also kein Triathlon, aber also Triathlon, ich mag ja eigentlich jetzt keinen mehr machen, aber ich habe mich dabei ertappt zu sagen, ja, aber Rot vielleicht, warum nicht? Einfach mal machen, damit es nochmal gemacht ist. Ja, ohne Anspruch, einfach nur fürs Erleben. Habe ich mich ertappt dabei, aber
ja, ich mich auch.
2 Tage später habe ich zumindest noch dran erinnert. Ich habe mich noch dran erinnert, also war fand ich echt gut. Ja, aber du hast ja gefragt, wie hast du es eigentlich so wahrgenommen? Und wenn man sich das Schwimmen angeschaut hat, und da haben ja doch 5 Leute eine richtige Lücke gerissen vorne.
Ja, ich habe das gesehen und ich konnte wirklich nur staunen. Also unfassbar, was die geschwommen sind. Also das war, glaube ich, diese Gruppe um Jonas Schomburg, dann der große Frese, der dann leider ausgestiegen ist.
Ja.
Und weiter weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber die sind geschwommen, leckt mich am Arsch. Also wirklich, die haben sich da gebettelt, die haben sich nichts geschenkt. Ich habe das so ein bisschen auch also im Verlauf, also nicht nur am einen Punkt vom Kanal, halt verfolgt. Die haben sich die ganze Zeit gebettelt, wer da führt. Und keiner wollte dem anderen irgendwie da vorne, also wollte vorne schwimmen. Und also wahnsinnige Maschinen. Also der Blumfeld hat ja einen deutlichen Rückstand gehabt zu dieser Gruppe, hat auch keine Chance, da aufzuschwimmen. Der ist das alles alleine geschwommen. Soweit ich weiß, zumindest das letzte Drittel, davon kann ich jetzt sprechen. Und also das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, als da vorne sich so ein Fight zu liefern. Also das war tatsächlich eine andere Liga Schwimmen, als wir das erlebt haben. Das war richtig stark.
Ja, und du hast ja jetzt genau das beschrieben, was du ja eigentlich, was ich ja am Fenster gar nicht mitbekommen kann. Also du siehst zwar, dass die rein von der Zeit schnell unterwegs sind, aber der Fenster transportiert ja genau, was du gesagt hast, dieses Battle gar nicht, ja. Das wirkt ja in Realität viel, viel schneller, wie der Fernseher das transportieren kann. Und was ja auch cool war zum Schwimmen, im weiteren Verlauf waren ja praktisch Rico und Sam, die waren ja bis Kilometer 10 oder 12, glaube ich, oder war es vielleicht 15, waren die ja beim Laufen den ganzen Wettkampf zusammen. Einmal der vorne, okay. Einmal der vorne. Also die waren ja immer zusammen und die haben ja dann beide zum Schluss mehr oder weniger gesagt, wir hatten das behauptet, dass man durchs Schwimmen nicht eine Langdistanz gewinnen kann.
Ja, also nehmen wir uns nochmal unser kleines Sternchen, Lucy Charles, ja, um das mal ganz kurz zu sagen, die schwimmt halt eine 50-23. Das ist eine Durchschnittspace von 13-15. Ich bin da nebenher gegangen und es ist unfassbar, wie das aussieht, wie die schwimmt. Also ich habe mir das öfters mal angeguckt, weil ich das so faszinierend finde, auf Hawaii oder auf irgendeinen von ihrem YouTube-Channel-Videos gibt ja dann auch Unterwasserbilder und über Wasser sieht es aber ganz anders aus, weil dieser Kanal ist ja dann tatsächlich einfach kein Ozean, sondern man sieht alles, was über Wasser ist und unter Wasser sieht ja gar nichts. Aber es ist unfassbar, wie die so schnell vorkommt. Die ist dann auch wieder auf einer der letzten Männer aufgeschwommen und also die reißt das Ding ja wirklich jedes Mal von vorne ab. Und ich muss euch sagen, ich habe das erste Mal Lucy Charles Barkley live gesehen. Und ich habe immer gedacht, es ist eine große Frau, also weil die hat ja so ein Schwimmerkreuz und kommt immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte immer, die wäre größer. Und eigentlich ist das die ist gar nicht so groß. Das ist eigentlich eine ganz kleine, knallige Powerfrau. Und er hat einfach diesen Schwimmerrücken und als sie dann aus dem Wasser gestiegen ist, beziehungsweise in meinem Fangirl-Moment an mir vorbeigelaufen ist, dachte ich, warum bist du so klein und hast so viel Energie? Sick, richtig unfassbar.
Ja, also ich hätte gedacht, weil ich es ja nicht weiß, die ist doch mindestens 1,75, ja, 1,80 groß.
Ja, warte, das schaue ich jetzt schnell nach.
Okay. Ist die kleiner wie du?
Ja, es gibt ein Video, wo sie an mir vorbeiläuft und ich würde behaupten, sie ist kleiner als ich. Ich bin 1,73. Okay.
Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wenn wir jetzt gerade über Lucy sprechen, hast du eine Idee, warum Lucy sich in der Wechselzone 2 umgezogen hat?
Oh, so. Hier steht 1,70.
Ah ja.
Naja, gut, da ist sie ein paar Zentimeter kleiner als ich. Sie kam mir kleiner vor. Wahrscheinlich, weil sie so schmal ist.
Okay.
Und ich nicht. Nee, also die hat, um das jetzt mal zu komplimentieren, hier steht, sie ist 1,70 groß und wiegt 58 Kilo. Angaben ohne Gewehr. Ich weiß nicht, warum sie sich umgezogen hat, aber sie ist ja zweiteilig gelaufen, was eigentlich bedeuten muss, sie hatte diesen Zweiteiler unter ihrem was heißt das, Wettkampfanzug und darüber hatte sie einen Speedsuit und beides hat sie ausgezogen. Anders kann es nicht gewesen sein.
Ich habe mir dann echt die Frage gestellt, also er hat ja auch in der Woche zuvor, wie viele andere, sich kurzfristig angemeldet. Mhm. Sie hat sich ja auch bei ihrem Trainer Dan Lorang bedankt, dass sie es machen durfte.
Ja.
Also war das jetzt plötzlich ihre Entscheidung, Ad-Hoc-Wettkampf? Ich sage jetzt mal, ich mache jetzt einfach per Vermutung in meinem Kopf, wenn man in der Wechselzone 9 Sekunden mehr braucht wie die Konkurrenz, dann hast du doch eine andere Aufgabe, wie diesen Wettkampf zu gewinnen. Ist es dann irgendwie was ausprobieren? Weil bei den Männern hatte ich mal, also zumindest kann ich mich nur so erinnern, war einmal Lionel Sanders, der sich immer mal wieder umgezogen hat. Und deswegen, ich habe da nicht verstanden, warum hat es dann irgendwie einen Testcharakter, in anderen Klamotten zu laufen? Will man da was probieren? Dann habe ich gedacht, da frage ich mal heute Anine. Weil vielleicht komme ich als Mann nicht drauf, aber du hast vielleicht eine Idee, weißt?
Nee, also die hat sich ja in dem Sinne nicht umgezogen,
ja.
So wie man das früher gemacht hat. Das hat die nicht gemacht. Und ich kann das jetzt nicht beantworten, weil erstens habe ich das bis eben gar nicht gewusst.
Ja.
Und zweitens kann ich das mir nur so im Zügelprinzip ausziehen, vorstellen, wie sie es gemacht hat. Und wenn sie das gemacht hat, dann hat sie sich das sicher ganz genau überlegt.
Ja, ja.
Also die überlässt da nichts im Zufall. Und die ist auf Sieg gelaufen, natürlich.
Ja.
Also da gibt's gar nichts dran zu rütteln. Und dass sie gestartet ist, ich muss ganz ehrlich sagen, so spontan, wie das gemacht wurde, also Laura Philipp hat sich abgemeldet,
ja,
aus gesundheitlichen Gründen,
ja,
und erzählt mir nicht, es war schon strategisch. Also du kannst mir das nicht erzählen. Das war alles auch mehr oder weniger so im Sack, was da im Hintergrund läuft. Und deswegen ist sie auch gestartet.
Nee, das ist schon. Aber wie gesagt, ich sag mal nur von Fernsehbildern. Ich würde, ohne dass ich es weiß, deine Aussage widersprechen, dass sie das drunter anhatte, weil sie wollte raus aus dem Zelt und wollte die hat die Dixie-Klos gesucht und hat da gefragt, wo sie hin muss, also raus, weg von der Kamera. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sie das drunter anhatte. Also wie gesagt, nur Vermutung. Und mich hat es halt vorm Fernseher plötzlich beschäftigt.
Ja, gut.
Und dann habe ich gedacht, ja, und Lucy kann ja schon richtig schnell laufen, aber die hat ja gegenüber Alinis Siffert 5 Minuten aufgedrückt bekommen beim Laufen. Und deswegen war ich mir einfach nicht sicher.
Ja, gut, das hat ja nichts mit ihrer Wechselsituation zu tun. Also die ist einfach langsamer gelaufen und bums. Also ich weiß es nicht, ich muss mir das nochmal angucken mit dem Wechsel. Aber nochmal, die Frau ist Vollblutprofi, die wird da jeden Handgriff wird die sich überlegt haben.
Ja, davon gehe ich aus. Das war alles geplant, natürlich. Ich wollte ja nur sagen, gab es vielleicht noch eine andere Überlegung, eine Strategie oder eine Aufgabe, was auch immer. Mehr wollte ich ja gar nicht sagen, weil ich habe zufälligerweise genau dieses Outfit gesehen von ihr. Ich glaube, da ist sie eine Woche oder 2 Wochen zuvor in so einem Charity-Lauf mitgelaufen, genau mit diesem Outfit. Und deswegen war das plötzlich wieder vor meinen geistigen Augen, habe ich was. Ich habe es halt, weil man das doch nahezu nicht sieht bei den Profis.
Ja, du, die haben alle Sponsoren, die haben alle Auflagen, die wird sich darauf committed haben, dass sie vielleicht die Saison 2026 zweiteilig startet. Vielleicht hat sie auch gar nicht so die riesengroße Wahl. Also die hat da Aufträge zu erfüllen. Vielleicht will sie auch ein neues Statement setzen. I don't know.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, die wird das alles, das ist alles wasserdicht, was sie da macht.
Nee, also davon bin ich überzeugt. Ja.
Also man muss auch sagen, die ist halt immer noch den zweitschnellsten Marathon des Tages gelaufen. Ne? Eine 2:50:43 ist sie gelaufen. Ja. Das ist schon auch. Also wenn man auch ein bisschen ihre Historie kennt, also die hat sich im Laufen entwickelt, beziehungsweise die kann mittlerweile so schnell laufen wie kaum jemand anderes. Eine Kat Matthews ist auch nur 4 Minuten, relativ genau 4 Minuten langsamer. Das muss man einfach machen.
Ja, absolut. Also da gibt es nichts. Und wenn wir jetzt beim Laufen sind, und ja, wir springen da jetzt ein bisschen hin und her, aber es geht ja einfach um die Dramaturgie auch. Und Das Faszinierende war, als man Alinis Siffert da an der Lende oder am Kanal hat laufen sehen, man hat sie von hinten laufen gesehen und ich glaube, da war gerade die Anne Haug zu Gast und dann hat die dann darüber gesprochen, jetzt gucken wir mal in ihrem rechten Fuß die Pronation an. Und ich musste dann wegschneiden. Als die das gesagt hat, mir ist das vorher gar nicht aufgefallen, die ist ja jedes Mal mit dem rechten Fuß mit dem Aufsatz eingeknickt. Richtig nach innen eingeknickt.
Ja, man sah das im Livestream vor allem von hinten, dass ihr rechter Fuß was anderes macht als der linke.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber ich sage immer, Leute, es gibt ein Standardlaufbild F, so wie man laufen sollte, wie das gut, schnell und ästhetisch aussieht. Aber letztendlich wird sie wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben so laufen. Und da sie das ja relativ schnell kann mit dem 2:45er Marathon.
Natürlich. Ich habe da nur gedacht, mein Gott, ist das auf Dauer gesund? So, also wenn man das so sieht, das sind so Gedanken, die man da plötzlich hat.
Ja, aber wie gesagt, die hat eine Orthopädie, wenn sie keine Schmerzen hat oder dem eben entsprechend präventiv gegenübersteht, was ihr Körper gewohnt ist. Und dann funktioniert das auch. Also ja.
Ja, ja. Dann passt es doch sehr gut. Ja, wenn man mal zum Radteil übergeht und dann gab es eine schöne Gruppe vorne mit Sam Laidlaw, mit Rico Bogen, mit Jonas Schomburg, die anderen zwei, Finn Große Fresse und Fräse. Ich sag schon Fresse, mein Gott. dem Holländer, dem Menno Kohlhaas, die sind ja dann ein bisschen abgefallen. Und ich muss ehrlich sagen, Als dann bei 130 Kilometer Sam Laidlaw und Rico Bogen nochmal den Gashahn aufgemacht haben und den Jonas Schomburg haben stehen lassen und die Lücke zu Christian Blumenfeld immer größer wurde. Das ist dann schon faszinierend, wenn man dann da richtig nochmal praktisch auf den letzten 50 Kilometern nochmal mehr investiert, wie man vorher investiert. Und vorher waren sie ja schon schnell. Also grundsätzlich ist es ja, weiß nicht, wie du das siehst, ja, so eine progressive Renntaktik finde ich immer persönlich besser, weil es halt für den Kopf gut tut, wenn du nochmal zulegen kannst, wie wenn du ständig überlegst, warum werde ich langsamer und langsamer. Aber dennoch, wenn man das dann in Zeiten sieht, wie dann plötzlich der Abstand war und der Christian Blumenfeld als so dieses Beispiel, jetzt ist ja das kein schlechter Radfahrer. Aber wenn man dem 10 Minuten aufbrummt, dann stellt sich die Frage, investiert der wahrscheinlich mehr oder weniger alles so, dass er am Laufen halt verdammt schnell wird. Und wenn du halt auch mit 2,29, 33 da so einen Marathon finishst, dann ist es halt ein Statement. Punkt.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe die ersten Profiathleten da einfach nicht verfolgen können, weil da meine Aufmerksamkeit nicht lag. Ich habe da jetzt keine super Antwort irgendwie drauf. Ich kann nur einfach immer sagen, das sind alle Spitzenathleten und generell gehen die wahrscheinlich das Rennen schon so an, dass sie die zweite Hälfte schneller angehen als die erste Hälfte. Jedenfalls würde das total Sinn machen und das ist auch eine Vorgabe, die ich immer wieder rausgebe und so entsprechend trainieren sie auch. Aber der Laidlaw, der war einfach besser an dem Tag. Aber also die reißen da Zeiten ab. Da muss man ein bisschen gucken, in welche Richtung das geht. Also das wird gefühlt jedes Jahr schneller und auch jetzt dann auf Hawaii, was ja dann immer so der krönende Abschluss von so einem Jahr ist. Also da wird es noch Überraschungen geben.
Ja. Also ich glaube, da ist ja auch Rot eigentlich nur ein Blitzlicht. Du kannst ja auch auf Basis eines Rotergebnisses nicht sagen, wie Hawaii ausgeht. Nee, das ist überhaupt nicht möglich.
Nein, auf keinen Fall.
Zumal da ja auch noch der eine oder andere, der dann ein Wort mitreden wird, auf Hawaii ja gar nicht dabei war.
Ja.
Aber also schlussendlich, wenn man nochmal aus deutscher Brille und aus Rookie-Brille draufschaut auf diesen Wettkampf, dann kann man ja sagen, Rico Bogen, Langdistanzdebüt, Platz 3. Caroline Pohle, Langdistanzdebüt, Platz 5. Und die war ja lange, lange Zeit auch sehr, sehr gut gelegen und hat halt hinten diesen Einbruch bekommen. Und deswegen glaubst du auch, dass wahrscheinlich Rico Bogen in 2-3 Jahren verstärkt auf die Langdistanz gehen wird?
Kann ich nicht sagen. Es lässt sich schwer vorhersehen. Mich freut es auf jeden Fall, weil soweit man das als Normalmensch verfolgen konnte, der trainiert ja auch mit dem Philipp Seib zusammen. Und das freut mich jetzt ehrlich gesagt, dass der junge Kerl da jetzt auf der Langdistanz einfach einen rausgezimmert hat. Das kann man nicht anders sagen. Das ist phänomenal, da noch so einen Marathon drauf zu laufen. Und der hat die beste Schwimmzeit gemacht, die beste Radzeit gemacht. Und das ist unfassbar. Das ist ein absoluter auch Trainererfolg. Der hat, glaube ich, ein bisschen gedauert. Aber ich muss sagen, das ist ja auch eine erfolgreiche Familie. Weil seine Frau, die hat kürzlich, also wenn ich mich jetzt nicht irre, das zweite Kind bekommen und hat jetzt am gleichen Tag ihr Schöpping gewonnen. Und das muss irgendwie da alles Hand in Hand gehen bei denen zu Hause. Also Respekt,
dass die
das da abrufen können. Also das ist Wahnsinn. Aber was man so umfassend sagen kann, also wir haben jetzt unter den Top 10 4 Deutsche mit einem zweimaligen Hawaii-Sieger Patrick Lange. Also die Ära, wir kennen nur Jan Frodeno und der gewinnt alles, die ist jetzt in Deutschland vorbei. Also da muss sich jeder mittlerweile warm anziehen. Gleichzeitig ist natürlich das so ein Profifeld bei den Männern auch unglaublich dicht. Also da, wenn du da einen Funken verlierst, dann bist du quasi schon weg vom Fenster. Also das ist unfassbar, was für eine Leistungsdichte da entstanden ist. Und das macht es natürlich sehr attraktiv zum Zuschauen. zum Mitmachen, zum Vorbilder generieren und zu sehen, was einfach möglich ist. Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß.
Ja, ja. Wobei ich auch, nee, da bin ich voll und ganz bei dir, wenn ich also drüber nachdenke. Ich kenne ja auch, ich sag mal, aus anderen Sportarten gab es ja immer so, wenn du brauchst ja irgendwie Vorbilder. Und wenn du hier in Deutschland wohnst, dann hast du manchmal so das Thema, suchst du dir ein Vorbild in Deutschland. Aktuell kann man ja nicht mehr auf Fußball, muss jetzt gesagt werden, aktuell kann man ja nicht mehr auf Fußball schauen, weil da kann man ja keine Vorbilder finden. Zumindest was das Thema Nationalmannschaft betrifft. Aber so aus meiner Vergangenheit, ja, damals Tennis, Boris Becker, Steffi Graf, Formel 1, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, da ist plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit da. So. Und ich glaube aber, dass das mit Rico Bogen, Jonas Schomburg ja schon zwei dastehen, die vielleicht perspektivisch 2-3 Jahren genau in solche Fußstapfen treten werden oder aber zumindest treten können. Und deswegen finde ich das auch eine tolle Sache. Und man merkt ja auch, dass das auch von der Renndynamik wird es ja alles auch viel, viel anders da. Also es ist ja, sagt man ja auch im Radsport, früher ist man halt 6 Stunden lang 250 Kilometer bei der Tour de France die längste Etappe gefahren und kurz vor Schluss hat man gesprintet. Und heute gibt es viel mehr junge Fahrer, die ja voll anders da, dynamischer und was interessiert mich die Taktik, ich gehe da mal jetzt rein und die da ja ganz anders da performen und dieses ganze Feld mitziehen. Und das spürt man ja auch einfach im Triathlon, da entwickelt sich ja auch der Sport weiter und das ist doch wunderbar.
Ja, ja, das macht als Trainer auch oder als Trainerin auch wirklich total viel Spaß.
Ja.
Und das spürt man auch bei solchen Veranstaltungen. Was haben wir denn noch so für Veranstaltungen jetzt in Zukunft? Was steht noch aus, Henning? Worauf können wir noch blicken?
Nach vorne, also gut.
Muss sagen, Ironman Thun ist auch gelaufen zur selben
das
Zeit.
Das ist schon
am
gelaufen,
Sonntag.
Ja, ja. Ja. Was da noch kommt, ist Kopenhagen. Aber ich glaube, also im letzten Jahr war ja, glaube ich, Kopenhagen der letzte Slot, den man generieren konnte für Hawaii. Aber ich glaube, der Slot ist ja jetzt, glaube ich, schon zu, wenn ich es richtig weiß. Also ich war, ja klar, kommt, dann kommt ja die T100-Serie läuft ja weiter. Und was aus der Perspektive Ironman, Kopenhagen, ja, ist noch, weiß ich. Ich glaube, Schweden war ja, glaube ich, schon, wenn ich es richtig weiß. Und bei der Gelegenheit, wenn ich Schweden sage, du vorhin, was hast du gesagt, Schweden, John Köpping? Wie heißt es?
Ja, 70.3.
Da ist ja auch an der Stelle Glückwunsch, Lasse Priester, Europameister geworden.
Genau, es sind auch wieder zwei deutsche Europameister geworden.
Ja, 3:33.
Ja.
Also das habe ich nur vorhin zufälligerweise gelesen und hinten drauf 1:09 laufen und die 90 Kilometer in 1:48 oder was. Es sind ja alles unglaubliche Zahlen. Und ja, also deswegen, da geht es für unseren Sport geht's positiv weiter. Das finde ich super.
Auch in Thun ist es so, da haben wir Männer, auch einen Deutschen auf dem Podium, Platz 3, Niklas Hempfling. Und in Thun haben 3 Schweizerinnen gewonnen. Beziehungsweise 2 Schweizerinnen und Merle Brunet ist mit Platz 5 beste Deutsche, kurz vor Jana Uderstadt. Also das sind auch sehr beachtliche Ergebnisse. Ist eine schwierige Langdistanz tun, ist eine anspruchsvolle Langdistanz, ganz mit einem ganz anderen Charakter als Rot, um das da den Bogen nochmal wieder zurückzufinden. Genau, aber das Triathlon-Jahr ist noch nicht vorbei. Es stehen noch ein paar kleine Wettkämpfe an, was immer mit der T100 dann jetzt auch noch verfolgt werden kann. Und dann freue ich mich ehrlich gesagt auch schon wieder ein bisschen auf Hawaii. Da klemmt sich dann ja der Großteil der Community fernseher die ganze Nacht.
Genau, da passt es sehr gut. Ja, und was steht noch an? Dann machen wir es mal in eigener Sache, was noch ansteht.
ja, Pause, Ferien, Feierei.
Sommerpause, genau. Und glaube ich auch wieder, dass leider so ein bisschen die Temperaturen auch Richtung Sommerpause gehen. Also es sollte auch wieder ein bisschen wärmer werden. Also wenn ihr jetzt Sommerpause hört, dann macht euch keine Gedanken, dass ihr jetzt 4 Wochen gar nichts mehr wahrnimmt von Triathlon Querbeet von uns. Wir vier haben uns eine Aufgabe gegeben, wo jeder von uns, also Anine, Michael, Vedat und ich, gesagt haben, Mensch, was ist so mein Lieblingspodcast, so Größenordnung aus den letzten 18 Monaten? Und also wir sind da jetzt praktisch in Vorleistung gegangen und haben, jeder von uns hat sich einen Podcast ausgewählt und wir werden das, wie auch im letzten Jahr, werden wir genau diese ausgewählten Podcast als nächste Episoden 293, 294, 295, 296 für euch auf den Äther bringen. Lasst euch überraschen. Wir sagen jetzt bewusst nicht, was wir ausgewählt haben, weil dazu würden wir ja euch praktisch in eine falsche Richtung bringen. Den Spannungsbogen lassen wir genau so. Hört rein und dann stellt ihr fest, was wir Tolles für euch ausgewählt haben. Und wenn wir was ausgewählt haben, was euch vielleicht nicht so gefällt oder weil ihr sagt, Mensch, ihr hättet doch das nochmal wiederholen können, her mit eurem Feedback, das könnt ihr gerne machen, das nehmen wir gerne auf, weil wenn jemand sagt, ihr müsstet das mal wieder bringen oder so, ja, dann machen wir das einfach, sagt es uns und dann machen wir das so.
Ja, schreibt uns gerne oder vielleicht auch, ich weiß, dass es schwierig ist, jetzt so mitten in der Saison, mehr oder weniger Hochsommer, daran zu denken, was denn nach der Saison ist, aber vielleicht was für die Erfahrenen unter euch, was ihr wissen wollt, möchtet, was euch fehlt, was euch für die nächste Saison helfen würde, dass wir das dann für den Herbst, Winter schon vorbereiten, dann machen wir es richtig gerne für euch.
Genau, weil dazu sei einfach gesagt, wir setzen uns zu viert wieder zusammen nach der Sommerpause und gestalten, strukturieren all das, was wir dann für euch tun, wie Anine eben gesagt hat, Herbst, Winter, und wenn ihr da Input gebt, dann können wir den sehr gerne berücksichtigen.
Ja, in dem Sinne, danke Henning für diese Rückschau von Rot aus zwei verschiedenen Perspektiven. Rot 2026 ist Geschichte, ist blöd, aber nach Rot ist vor Rot. Und dann nochmal Glückwunsch an alle, die 2027 einen Startplatz haben. Ich werde auf jeden Fall wieder da sein in verschiedenen Rollen, nur nicht in der Rolle als Athletin. Kriege das aber trotzdem in mein Leben rein, dass ich dann vielleicht auch immer noch keine richtige Triathletin bin, weil ich noch nie eine Langdistanz gemacht habe, und möchte in dem Sinne mal hier ganz kurz eine Querwerbung machen für unseren Kollegen bei Klartext Triathlon, wo ich auch unseren Podcast empfehle, wo ich in 2-3 Wochen sein werde. Und da geht es auch um das Thema richtiger Triathlet, Triathletin ja oder nein. Plus um viele Themen, was Frauen und Frauengesundheit, Trainerinnen im Leistungssport betrifft. Hört da gerne auch noch mal rein in der Sommerpause. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns im Herbst alle wiederhören.
So machen wir das. Also Herbst bedeutet, da korrigiere ich Anine jetzt sehr gerne, wir sind Mitte August wieder live. Und es ist noch ein bisschen vorm Herbst, also nicht warten bis September.
Ja, Spätsommer.
Macht ja nichts, macht ja nichts.
Aber hier in München kräuseln sich schon die Kastanienblätter.
Ja, das hat aber mit der Hitze und mit der Sonne zu tun. nicht mit der Jahreszeit. Und wo ich Anine noch sehr gerne widerspreche, dass ein richtiger Triathlet, dazu braucht man keine Langdistanz gemacht zu haben.
Oh, danke, Henning, danke.
Also ich verstehe so Sachen nicht. Ich habe auch schon Sportler abgelehnt, die gesagt haben, mein erster Triathlon wird eine Langdistanz sein und ich habe jetzt dazu 8 Monate Zeit. Und habe ich gesagt, ja, dann mach das gerne. Ich kann dir dabei nicht helfen.
Ja, das habe ich auch schon gemacht.
Ja, also deswegen, Anine, du bist eine richtige Triathletin, eine richtig gute Triathletin, ja?
Vielen Dank.
Und genau so sagst du das. Und euch, liebe Zuhörer da draußen, habt einen schönen Sommer, genießt es, macht es, was euch gut tut. Und zum Schluss genießen wir alle unser Leben.
So machen wir das. Vielen Dank, Henning. Liebe Grüße an euch alle. Bis bald.
In diesem Sinne.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.